Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Hallo da draußen an den Apparaten und herzlich willkommen zu Der kleine Salon Kirschbier und Tomatensalat, unserem Kulturlaber-Podcast mit dem fantastischen Ole Specht, der mit frisch gewaschenen Haaren mir gegenüber sitzt. Hallo Ole.
Herzlich willkommen. Wir haben gerade gesagt, dass wir uns vorgenommen haben, ein bisschen schneller zu sprechen.
Das ja, hast genau, du weil erstmal, das Thema so krass ist heute.
Das hast du total versaut, weil du gerade so ne? schön Deutschlandfunk-mäßig unseren Podcast angesagt. Das freut mich aber. Also freut mich eh, dich zu sehen. Schön, dass wir uns wieder treffen. Heute zu einem Thema, das einen großen Stellenwert in meinem Leben hat. Nämlich das Thema Termine.
Termine. Und da spreche ich schon total schnell, weil allein das Wort macht mich hektisch.
Genau. Also wir sitzen ja hier alle paar Wochen, um uns über unsere Kulturkreise auszutauschen und unsere Felder zu bearbeiten.
Du hast ja mal am Anfang den schönen Begriff Kochfelder geprägt, den ich gar nicht, ich möchte den nicht verwerfen. Ich möchte, dass wir den immer wieder benutzen, Ole.
Genau, wir suchen Überschneidungen und wir suchen Dinge, die ganz anders sind in unseren Kulturbereichen. Und heute haben wir ein Thema, was uns, glaube ich, beide sehr, sehr beschäftigt.
Sollen wir nochmal sagen, welche Kulturbereiche wir machen?
Ja.
Für die neuen Hörer, die wir ständig dazu gewinnen. Ja. Ole Specht ist Musiker, Songwriter, Sänger, Moderator und Mr. Hamburg-Schleswig-Holstein.
Guck mal. Okay, okay. Und Simone Buchholz ist Autorin.
And that's it.
Nee, würde ich nicht sagen. Du bist ja auch politisch sehr engagiert. Und kämpfst für die Rechte der SchriftstellerInnen und für
die Freiheit des Wortes, genau. Ja. Ich arbeite noch für eine Menschenrechtsorganisation.
Genau.
Worüber ich hier, glaube ich, noch, habe ich hier schon mal drüber gesprochen? Ja, doch, haben wir bestimmt, ne?
Ich glaube schon.
Ja, aber da kommen wir, da sind auch, deshalb habe ich auch echt immer viele Termine.
Außerdem bist du auch, genauso wie ich, Mitglied einer Familie.
Genau, Teil einer Familie.
Teil einer Familie. Und kannst deswegen wahrscheinlich auch sehr gut jonglieren.
Ja, genau, weil genau, wenn man Familie als Menschen mit Kindern begreift,
genau,
dann kommt diese Jonglage eigentlich mit dem ersten Tag, an dem das erste oder das eine Kind auf der Welt ist. Und plötzlich kommen nämlich nochmal ungefähr 500 Termine pro Tag obendrauf. Und
ja.
Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, willkommen in der Elternschaft heißt auch willkommen im Erwachsenen-Terminstress.
Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Würde ich sofort unterschreiben. Aber bevor wir richtig ins Thema gehen, das heute, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, ich sage es jetzt nochmal offiziell, was heute Termine ist. Unterstrichen.
Mit Ausrufezeichen.
Ausrufezeichen.
Eingerahmt.
Genau.
Und auch gerne mit verschiedenfarbigen Textmarkern nochmal
genau.
in dem Kalender. Wir können auch später über Kalender
reden. Natürlich, ja, das ist Kalender ja untrennbar ist super miteinander.
Wichtig,
ja. Super wichtig.
Ich nutze einen Taschenkalender.
Ja, das nichts anderes von dir erwartet. ich nicht.
ich habe Angst, sonst den Überblick zu verlieren, aber das machen wir später. Geil, wir sind schon richtig schön.
Ja, genau.
Hektisch.
Aber ich möchte vorher dich wirklich nochmal fragen, ob du jonglieren kannst.
Nein,
also
ich kann, nee, ich kann nichts mit Bällen.
Okay.
Ich kann nichts mit Bällen. Ich habe es wirklich oft versucht. Es gab sehr lustige Momente in meinem Leben, als mein erster fester Freund, der ein sehr ambitionierter Tennisspieler war, immer versucht hat, mir Tennisspielen beizubringen. Mhm. Und ich war ungefähr 5 Minuten auf dem Platz und dann hat der ganze Ort, die ganze Kleinstadt hat gelacht, weil ich nicht in der Lage bin, irgendwas mit ich sehe die nicht so richtig, die Bälle. Oder ich war auch mal beim HSV Handballtraining als Journalistin, zu lernen, wie man einen Ball wirft. Und der Trainer hat, ich glaube, nach einer Stunde gesagt, okay, ist gut jetzt, du kannst gehen. Es wird nichts.
Nein.
Ja, ich kann also jonglieren, Hölle, mir fällt auch alles aus der Hand. Ich bin zu paddelig. Mir fallen Orangen aus der Hand. Ah ja, fasse ich gar nicht erst an Ruhe.
Okay.
Also nee.
Okay.
Kannst du jonglieren?
Ich habe das jetzt gerade gelernt.
Warum?
Vor ein paar Wochen, weil meine Tochter gerade in einem Alter ist, wo sie jeden Tag unglaublich viel lernt.
Und die kann jonglieren?
Nein. Und ich als Vater stehe immer daneben Und ich höre mich täglich selber sagen, das machst du ganz toll. Wenn das jetzt noch nicht funktioniert, ist es überhaupt nicht schlimm. So mit jedem Schritt lernst du dazu und Scheitern gehört dazu und kein Problem und so.
Toller Papa.
Ja, aber warte, dann ist mir aufgefallen, ich sag das die ganze Zeit, aber mach das überhaupt nicht. Weil ich vor meiner Tochter lerne ich nichts Neues, ist mir so aufgefallen.
Ah, du machst nur die Sachen, die du richtig gut kannst.
Ja, also zumindest vor ihr. Und deswegen dachte ich, Moment, ich habe jetzt Urlaub. Ich hatte nämlich Urlaub. Und ich dachte, ich möchte jetzt was Neues lernen in diesem Urlaub. Und ich möchte es vor allem vor meiner Tochter lernen. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, was ich in so einer kurzen Zeit vor allem gut lernen kann. Mit relativ wenig Aufwand.
Jonglieren mit einer Orange.
So, und dann bin ich auf Jonglieren gekommen, weil ich gelesen habe, dass das talentierte Menschen an einem Tag lernen können.
Wow.
Und andere lernen das in einer Woche. Wenn du
oder
nur ein bisschen,
andere nie, so wie ich.
So, pass auf. Und dann dachte ich, also ich war mir nicht sicher, ob ich talentiert bin in diesem Bereich. Deswegen dachte ich, okay, ich werde es dann wahrscheinlich in einer Woche lernen. So. Und dann habe ich mir diese Bälle gekauft, Jonglierbälle, und habe angefangen, vor meiner Tochter zu lernen, zu
Hast
üben.
Du ihr gesagt, dass du was übst?
Ja,
jetzt,
klar,
was Neues?
Natürlich, ja. Habe ich ihr gesagt. Und dann habe ich angefangen und habe relativ schnell gemerkt, dass ich nicht zur ersten Kategorie gehöre. Also, dass ich das nicht super schnell lerne.
Schade.
War die ersten paar Minuten aber völlig okay für mich, so, ne? Weil ich dachte, komm, also genau deswegen mache ich es ja, damit sie sieht, dass ich scheitere und das dann langsam immer besser wird. Das Problem war nur, ich wurde nicht besser. Ich habe das jeden Tag, habe ich mich da hingestellt und ich war in St. Peter-Ording und es hat geregnet. Wir waren trotzdem am Strand, weil wenn man Kinder hat, muss man trotzdem raus.
Ah ja, furchtbar.
Und ich war am regnerischen Strand in St. Peter-Ording und habe Jonglieren geübt jeden Tag und wurde mit jedem Tag frustrierter. Wütender. Ich habe auch aus Wut diese Bälle in den Sand geschmissen, aber genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich machen wollte und zeigen wollte. Meine Tochter hat also gelernt. Meine Tochter hat nur gesehen, wie wütend ich wurde die ganze Zeit.
Wie man mit Dingen umgeht, die nicht gleich klappen, einfach wütend werden.
Genau, und nach einer Woche konnte ich es also noch gar nicht und war wahnsinnig frustriert. Und habe die ganze Zeit auch immer, wenn ich nicht geübt habe, habe ich recherchiert, warum das nicht klappt.
Du hast einen totalen Stress gehabt.
Richtigen Stress habe ich gehabt. Und dann war ich aber irgendwann so weit, dass ich dachte, ich kann jetzt nicht aufgeben. Weil das ist ja das Schlimmste, wenn ich wenn ich es versuche, immer wütender werde, schlecht damit umgehe und dann auch noch abbreche, was ist das denn für ein Vorbild?
Ja, total.
Deswegen habe ich mich diesen gesamten Urlaub gequält und jeden Tag das geübt. Und am Ende habe ich es tatsächlich hinbekommen. Und ich kann das jetzt.
Und wie läuft? Ja, machst du das jetzt jeden Morgen?
Oder? Ich mach das jetzt nicht jeden Morgen, aber recht regelmäßig. Auch ich kann es jetzt auch mit Orangen und so. Und es war aber die absolute Hölle. Ich kann es echt niemandem empfehlen. Es war total nervig. Und ich musste aber auch heute, als ich hier hingefahren bin, daran denken. Weil wenn ich an Termine denke,
Termine jonglieren,
dann denke ich auch ganz oft daran, wie ich Termine jongliere, wie ich Termine, die ich zugesagt habe, dann doch wieder absagen oder umarrangieren muss und auf Gott, andere Termine leg. Und dann hoffe, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe so Termine, die so einigermaßen regelmäßig ausfallen.
Ja, und man hofft, bitte lass diese Woche diesen einen Termin einfach mal ausfallen. Und zwar nicht, weil ich den absage, sondern weil alle anderen sagen, sorry, keine Zeit, genau, bin krank. Und genau, ich denke so, oh, bitte, 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 das habe ich fast jeden
und
Montag.
Genau, und das ist so Jonglieren für mich, weil ich ganz oft dann so andere Termine auf solche Termine lege und inständig hoffe, dass das abgesagt wird. Und das ist für mich auch Jonglieren. Und weil ich, und jetzt mache ich auch das Bild zu, ich habe viel recherchiert auch übers Jonglieren und habe viel versucht, die Theorie dahinter zu lernen, damit es leichter in der Praxis klappt. Kleiner Spoiler, es hat nicht funktioniert. Aber was wohl beim Jonglieren auch so gut ist, ist, dass du beide Gehirnhälften benutzt. So, und die dadurch verknüpfst. Und deswegen soll es total gut für den Kopf auch sein, zu jonglieren.
Also meinst du, es würde mir ganz gut tun, wenn ich es doch mal lernen
Keine Ahnung.
Würde, weil meine Gehirnhälften so strikt getrennt sind.
Ich weiß es nicht.
Für mich ist Termine jonglieren, um mal doch nochmal in dem Bild zu bleiben. Ich habe beide Hände voll und auf den Füßen auch noch jeweils eine Orange und eine versuche ich noch auf dem Kopf zu balancieren, aber ich bin eben nicht in der Lage, die durcheinander zu werfen, weil dann verliere ich den Überblick. Also ich habe immer das Gefühl, um meine Termine im Griff zu behalten, muss ich ein total striktes, rigides Regiment über mich selbst führen, was im Gegenteil zu dem steht, zu der Arbeit, die ich eigentlich leisten muss, von der ich lebe und wo die ganzen Termine eigentlich auch herkommen, nämlich dem sich auflösen in der Kreativität, also das Schreiben, in dem mir die Zeit wegrutscht und das Tageslicht und wirklich am schlimmsten ist, wenn ich so eine Woche habe wie diese Woche, die super vollgestopft ist mit Terminen und ich weiß jetzt schon, wenn mich dann Ende der Woche eine Freundin oder ein Freund fragen wird, na, hast du diese Woche schön geschrieben, dann werde ich einfach nur, wird mir einfach nur der Kopf explodieren und ich werde einen Schreikrampf kriegen, weil ich natürlich in solchen Wochen keinen einzigen Satz schreibe. Und ich weiß wirklich nicht, wie es gehen soll. Ich dachte, es wird irgendwann besser, aber ich weiß nicht, wie es gehen soll. Und ich erlaube mir auch nicht so richtig, Termine einfach abzusagen. Ich weiß nicht, ich kenne so viele KollegInnen, die sagen dann, die schicken dann eine Mail, sagen, sorry, ich bin am Schreiben.
Ja.
Ich kann jetzt doch nicht, ich sag gerade alles ab diese Woche. Ich denke immer, boah, wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Aber vielleicht fangen wir noch mal so ganz beim Anfang an.
Sehr gerne.
Oder?
Sehr gerne.
Was sind denn das überhaupt für Termine?
Ja.
Was sind das für Termine? Bei dir?
Genau.
In der Musik?
Bei mir in der Musik, das ist sehr phasenabhängig. Ich glaube, das kennst du. Mhm. Es gibt Phasen, die sind da vor allem, um zu schreiben. Also ein neues Album zu schreiben, Musik zu machen, sich vielleicht mit ProduzentInnen mal treffen, mal was auszuprobieren. Also ich nenne sie die Zuhause-Sein-Phasen. In diesen Phasen bin ich zu Hause und schreibe kreativ oder kümmere mich um meine Kleinst-GbR, um meine Firma und alles, was so damit zu tun hat.
Und hast du dann in der Phase auch wenig Termine? Schaffst du das?
Nee, weil, wie ich schon gesagt habe, in der Phase bin ich zu Hause und deswegen laufen da auch die ganzen Termine, die häufen sich an, wenn es so um Treffen geht oder so. Also weil das Ganze kann ich natürlich nicht machen, wenn ich in der Tourphase bin. In der Tourphase bin ich in einer anderen Stadt und bin so richtig eingesperrt in dieser, in dem Studio, weil Studiozeit ist teuer und deswegen, jetzt verwerfe ich gerade was. Also so ein Tourtag ist sehr durchgeplant.
Ja.
Von morgens bis abends, da gibt es eigentlich keine Zeit für irgendwas anderes. Und dann ist das der dritte große Punkt. Also wir haben die Zuhause-Schreibephase, wir haben die Tourphase und dann haben wir die Studiophase. Mhm. Und die Studiophase ist so, dass man viel Geld dafür ausgibt, dass man im Studio sein darf. Mhm. Und deswegen wird diese komplette Zeit dann auch in diesem Studio verwendet, um Sachen aufzunehmen und so.
Wie lang sind denn so Studiophasen?
Das ist ganz unterschiedlich. Am Anfang meiner Karriere, als wir das erste Album noch bei der Universal oder mit der Universal zusammen gemacht haben, da ging das echt ewig, 3 Monate oder so. Und dann ist man 3 Monate richtig raus.
Also du kannst in diesen 3 Monaten, du hast keine Jobtermine außer Studio, aber du kannst auch keine Freundin und Freundin treffen.
Nee, genau, das geht, weil es auch oft gar nicht in der Stadt ist. Also beim ersten Album waren wir irgendwo auf dem Dorf bei Stuttgart.
Das Schlimme an solchen Phasen ist ja, nur um das kurz einzuwerfen, wenn man so entweder auf Tour ist oder im Studio so, ich kenne solche Phasen auch, obwohl ich nicht im Studio bin, dass du dann ganz lange weg warst und danach denken alle, jetzt war die so lang weg und hatte ja auch irgendwie, die war so weg.
Mhm.
Also die schnallen nicht, also gerade auch Freundinnen und Freunde, aber auch Auftraggeber oder so schnallen nicht so richtig, dass man weg war, aber total gebannt war von diesem Wegsein, gefesselt war und dann, jetzt können wir uns aber mal wieder treffen und du weißt, mit jeder Woche dieser Abwesenheitsphasen erhöht sich da hinten so ein Berg. Das ist so, merkwürdig.
Ja, deswegen, glaube, ich konnte auch gerade sehr nachfühlen, was du gesagt hast, dass deine Woche gerade so voll ist, weil so ist es bei mir auch, diese Zuhause-Sein-Phasen, wo ich eigentlich schreibe vor allem und neue Musik mache, das sind die, wo ich eigentlich am wenigsten Zeit habe, um zu schreiben und Musik zu machen, weil da sich alles andere so anhäuft. Und deswegen,
man trägt den Berg ab.
Genau, man trägt den Berg ab und gerade jetzt auch, wo ich Familie habe, ist die Zeit, die ich fürs Musik Schreiben hat noch viel weniger geworden und muss noch viel konzentrierter stattfinden und viel strukturierter.
Mhm.
Ja.
Und was sind das dann für Termine, die sich bei dir in der Zuhausezeit so ballen? Also gib mal ein paar Beispiele. Wo sind die, also die Jobtermine und okay, die privaten Termine wissen wir alle.
Genau.
Freunde treffen,
ja.
Essen gehen, sich die Birne wegschießen oder spazieren gehen.
Genau.
Oder whatever. Aber was sind diese Jobtermine zum Beispiel?
Das ist bei sind dir? Zum Beispiel Management-Treffen, wo man eine neue Strategie formuliert oder wo man auch so organisatorische Sachen plant. Das sind Treffen mit einer Booking-Agentur, also mit den Leuten, die Tourneen planen, die Shows planen. Das sind Treffen mit der Crew, wo man technische Sachen durchgeht, neue Dinge plant. Das sind Treffen mit Designern, die irgendwelche neuen Grafiken erstellen. Das sind Treffen mit Leuten, die einem beim Merchandising helfen.
Du bist Unternehmer, ne?
Das sind Treffen mit einem Steuermenschen.
Oh Gott, ja, die Steuer.
Das ganze Thema hatten wir schon. Ich gehe da jetzt nicht in die Tiefe.
Nein, bitte, ich will nichts von hören.
Genau. Genau, das sind...
Machst du diese Termine, die ja... Also, das sind ja für uns offiziell... Jobtermine.
Ja.
Sind ja Jobtermine. Aber wenn man die jetzt als Außenstehender vielleicht so hört, denkt man, oh, das hört sich alles total toll an. Da geht man dann bestimmt so Abendessen, trinkt was Schönes dabei, ne? So Management, Booking, Grafik, so. Das sind ja alles so Kreativtermine. Was ja irgendwie stimmt. Es ist ja immer so beruflich, aber man hat mit den Leuten ja auch, man freut sich ja auch, die zu sehen meistens,
ja,
weil man die sich
ja
auch ausgesucht
so
hat. Genau,
einem,
sind ja auch Freunde. Und machst du diese Termine eher tagsüber oder eher abends, nachdem die Familie im Bett ist?
Nee.
Oder am frühen Abend? Oder wie, wo legst du dir die hin? Weil es gibt ja so Leute, die wollen zum Beispiel mal frühstücken gehen.
Nee, in den Tag leg ich mir die.
Irgendwo. Oder was ist der, also hast du da eine Präferenz?
Nachmittags oder vormittags. Oft vormittags. Was schade ist, weil vormittags ich auch eigentlich am kreativsten bin.
Genau, und dann ist deine Schreibzeit weg, weil wenn du dann nach Hause kommst, ist the family here.
Genau,
und dann ist, genau, das kenne ich auch. Also ein so ein Termin am Tag zerschießt einem eigentlich die ganze Schreibzeit.
Ja.
Weil man eben auch, und das ist, glaube ich, natürlich speziell für unsere Arbeit, weiß ich nicht, ich höre dann manchmal von meiner Mutter oder so, ja, aber da hast du ja 2 Stunden dazwischen, da kannst du ja dann schreiben.
Ja.
Ich denke so, nee.
So funktioniert es leider nicht.
So funktioniert es leider nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich brauche 4 bis 6 Stunden Ruhe.
Um dann 2 Stunden zu haben,
um
in denen es funktioniert.
In zwei Stunden effektiv zu schreiben.
Ja. Da wollte ich auch mit dir nochmal drüber sprechen, genau. Weil ich habe gemerkt, dass ich eigentlich, und es klingt jetzt vielleicht für Außenstehende so wie so eine faule Ausrede, aber ich habe eigentlich festgestellt, dass ich so kreativ gar nicht viel länger konzentriert als 2 bis 3 Stunden am Tag arbeiten kann. Also alles, was so darüber hinausgeht, das wird dann auch nicht mehr gut und ich bin dann nicht mehr so, also in dieser Zeit erschaffe ich nichts mehr, was irgendwie interessant ist. Die Zeit kann ich gut nutzen, um so Sachen abzuarbeiten, aber in denen bin ich nicht gut kreativ. Also um aber auf diese 2 bis 3 Stunden zu kommen, das funktioniert nicht, dass ich mich hinsetze, zack, Eieruhr geht an und nach 3 Stunden geht die aus und dann war's das, sondern da muss ich mich erstmal in so einen Zustand bringen. Und
nur weil man in die Luft guckt, bedeutet nicht, dass man nicht arbeitet.
Ja, genau.
Das gehört total dazu.
Genau.
Bei mir ist das immer abhängig von meinem Zustand, von meiner Verfassung. Und der ist tatsächlich abhängig von der Menge der Termine beziehungsweise den nicht vorhandenen Terminen. Also wenn ich Wochen habe, in denen ich viele Termine habe, in denen ich viel draußen bin, in denen ich viele Reize und Eindrücke. Also unsere Arbeit erfordert ja ein sehr offenes, filterloses Wahrnehmungssystem oder Gehirn. So, das heißt, alles, was da reinkommt, muss auch immer irgendwo erstmal sortiert und weggepackt werden und so. Und wenn ich eine Woche habe mit vielen Terminen außer Haus oder Zoom-Meetings oder Telefontermine, die spielen fast alle in der gleichen Liga, ehrlich gesagt, von der Anstrengung her, dann brauche ich eben, weiß ich nicht, brutto 6 Stunden, um netto 2-3 Stunden konzentriert zu arbeiten und dann bin ich auch durch.
Ja.
Wenn
oh, guck mal, das ist ja spannend. Das geht mir ganz genauso.
Ja. Ich glaube, das hat aber wirklich mit, wie viel Raum nimmt Kreativität ein und wo kommt dann das Dichte raus? Also ich glaube, dass zum Beispiel Leute, die, das hört sich jetzt so arrogant an, aber so Gebrauchstexte schreiben, in meinem Fall, also Sachen einfach schnell runterschreiben, die machen es einfach, die setzen sich hin und fangen an zu schreiben, ballern weg und dann machen dann 6 Stunden oder 8 Stunden und dann ist das Ding fertig. Ich habe immer das Gefühl, ich muss jeden Satz gebären. Also da ist echt, boah, da ist viel Kraft hinter. Mhm. Hört sich so schlimm an, aber ey, ist einfach so. Wenn ich aber mein Zustand sehr gut zum Schreiben ist, das heißt, ich habe eigentlich gar keine Termine und bin auch aus dem Alltag rausgeschossen. Also ich bin zum Beispiel 4-5 Tage oder sogar eine Woche, die ich mir irgendwie aus den Rippen geschnitten habe, irgendwo zum Schreiben. Es gibt zum Beispiel so ein Gutshaus in Mecklenburg, wo ich das manchmal im Winter mache. Dann habe ich schon so Tage erlebt, wo ich irgendwann abends um 9:30 dachte, wow, ich schreibe seit 12 Stunden.
Ja, irre.
Und hier stehen 15 neue Seiten. Und wenn ich sie nochmal so überfliege, muss ich auch sagen, die sind ziemlich gut. Also es hat wirklich mit Ruhe zu tun. Und ich glaube aber, dass es im zeitgenössischen Schreiben unserer Generation, ob das jetzt Musik ist oder Literatur oder jede Art von Kunst, dass wir halt nicht mehr nach diesem alten Geniebegriff funktionieren können, weil die Welt so vielfältig, schnell, Hochtempo, krass ist. Also früher, ne, Thomas Mann hat morgens um 6 angefangen zu schreiben, hat dann irgendwie bis 14 Uhr oder so, nagel ich mich drauf festgeschrieben und da durfte niemand an der Tür klopfen. Mhm. Und danach ist er noch ein bisschen spazieren gegangen oder hat seinen Kindern die Welt erklärt. So, sowas gibt's ja nicht mehr, das geht nicht mehr. Ja? Also da durfte halt dann niemand mit Post kommen zu der Zeit.
Ja.
An der Tür klopfend. So, das ist natürlich also solche Phasen, in der du so lange konzentriert arbeiten kannst, die müssen wir uns erstmal freischaffen. Ich war jetzt zum Beispiel 2 Wochen in so einer Schreibbude in Nordrhein-Westfalen, was ganz, ganz toll war.
Alleine oder
ja,
mit?
Ja, ganz alleine. Und das heißt aber, dass ich die Zeit bis zu den Sommerferien habe ich mir Beine ausgerissen und alles da reingestopft, weil ich wusste, da möchte ich diese 2 Wochen hochkreativ arbeiten. Mhm. Und da werde ich vielleicht auch Mails erst später beantworten und nicht immer sofort, weil Mails sind auch irgendwie Termine.
Total.
Und ich wusste auch, was danach passieren wird, nämlich, dass ich wieder zu Hause bin und dann bricht die Hölle los. Du bist ja wieder da, dann können wir uns jetzt ja treffen. Wann machen wir was? Podcast-Aufnahme hier, so jetzt zack, zack, weil es ist schon echt spät dran und so. Das sind so, das weiß ich vorher und ich weiß auch, was nachher passieren wird. Und dann überlege ich mir natürlich auch 3-mal, kann ich mir diese Zeit eigentlich gönnen? So, also es ist, Termine, jonglieren, alle Hände, Füße und den Kopf voll haben mit Orangen. Wow.
Hast du jemanden in deinem beruflichen Leben, also ich denke da an einen Verlag oder deinen Lektor oder deine Lektorin, die dich mal anruft und sagt, Simone, fahr mal weg. Fahr mal für ein paar Tage weg. Wir halten dir den Rücken frei und du schreibst jetzt mal. Oder muss das wirklich ausschließlich von dir kommen?
Das muss. Also mein Agent sagt manchmal, Simone, ich höre an deiner Stimme. So, oder ich glaube, das ist gerade zu viel. Zieh dir mal einen Stecker. Der kann aber nicht dafür sorgen, mir den Rücken frei zu halten.
Ja.
Kann er ganz praktisch nicht.
Ja.
Und ich sage dann, ja, du hast recht. Ich sollte. Aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Was ganz toll ist, dass meine Bookerin quasi, also die Frau, die bei Surkamp für die Veranstaltung zuständig ist, die hat 2 Töchter. Noch kleiner als mein Sohn. Und genauso die Frau, die bei Surkamp für meine Presse zuständig ist, hat 2 Söhne. Auch noch klein. Und die wissen genau, was es bedeutet, arbeitende Mutter zu sein. Mhm. Auch mein Lektor ist Vater. Also alle in meinem beruflichen Umfeld, mit denen ich nah zusammen, eng zusammenarbeite, wissen, was es bedeutet. Und gerade die Frau, die für meine Veranstaltung zuständig ist, und auch die für die Presse zuständig ist. Die fragen dann Termine an bei mir und es kommt aber spätestens im dritten Satz: Oder ist es zu viel? Schaffst du das? Da kriegst du das hin? Überleg nochmal genau, du musst nicht. Mhm. So. Und das ist natürlich toll, wenn du so ein bisschen, also wenn da nicht jemand am Ende der anderen in der Leitung ist und sagt, du, folgende Termine und es wäre super, wenn du das alles machst. Weil ich habe halt auch immer, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich was absage. Beziehungsweise nein, ich hatte früher ein schlechtes Gewissen, das ist besser geworden. Mhm. Und ich sag dir gleich, woran es liegt. Das ist nämlich, ich bin inzwischen die Königin des Nein-Sagens.
Stark. Das, da kann ich auf jeden
nicht
Fall...
Nicht immer, also diese Woche habe ich verkackt, aber...
Da kann ich auf jeden Fall noch viel von dir lernen, glaube ich. Aber wir können uns schon die Hand reichen, oder? Wenn ich sage, die schönsten Termine sind die, die kurzfristig abgesagt werden.
Ja.
Das ist schon...
Ja, ja. Bin ich erfüllt, geflutet von Liebe.
Richtig, Glücksgefühle.
Ja, von Liebe für diese Person, die gesagt hat, ja. Sorry,
es tut mir
total leid, aber ich muss es leider absagen.
Genau, und dann dieser Eiertanz, dass man dann noch sagt, ach du, das ist total schade.
Nee, das mache ich nicht. Ich sag dann wirklich, wenn ich was absage und jemand zu mir sagt, du, ich verstehe das, aber natürlich finde ich das echt schade, dann habe ich sofort so ein Messer in der Brust.
Ah, okay,
denke,
nee. So formuliere ich es nicht.
Nein. Ich sag dann wirklich immer, ich sag einfach nur ganz pur und ganz klar, ey, vollkommen in Ordnung, mach dir überhaupt keinen Kopf. Mir war es auch ein bisschen zu viel.
Ja.
Lass uns da überhaupt nicht kein weiteres Wort drüber verlieren. Nächste Woche telefonieren wir, legen die Kalender übereinander und suchen einen neuen Termin. Und wir schieben den jetzt nicht sofort in die nächste Woche, wo die wieder voll ist, sondern wir suchen ganz in Ruhe einen neuen Termin. Und wenn ich halt vorher von einem Auto überfahren werde, dann ist das so. Dann habe ich den Termin halt nicht mehr gemacht in
Super.
Meinem Leben.
Sehr gut.
Ja. Ich liebe es, genau. Wir lieben Termine, die abgesagt werden. Und wir lieben die Leute, die Termine absagen.
Ja, liebe ich. Also, ja.
Ey, sagt alles
aber
ab
bitte,
mit uns.
Was ich nämlich nicht gerne mag, was ich auch kenne, weil natürlich sitze ich auch öfter mal auf der anderen Seite und möchte unbedingt diesen einen Termin haben und habe den vielleicht schon 2-3 Wochen im Voraus geplant, weil ich weiß, die Person hat auch sehr viel zu tun, aber ich brauche irgendwas von der Person und ist dieses Treffen total wichtig. Und dann wird es abgesagt, dann ist mir das auch total wichtig, dass das ehrlich passiert. Also, dass da nicht irgendein Quatsch erzählt wird, sondern dass man sowas sagt wie, pass auf, ich kann gerade nicht mehr, mir ist es zu viel. Damit kann ich super umgehen. Aber wenn mir dreimal irgendjemand was erzählt von wegen, dass, ja, weiß ich auch nicht, irgendwelche dummen Ausreden, dann ärgert mich das auch.
Ich glaube, ich bin in einem Stadium der jahrzehntelangen Überlastung angekommen, dass mir das vollkommen scheißegal ist.
Okay. Ja, aber kennst du das echt, nicht, dass du
doch,
Dinge brauchst?
Doch, total. Auch wirklich ich kenne das auch. Ja, dass ich wirklich Termine, wo ich denke, okay, das wäre jetzt echt, das ist wirklich
wichtig. Das ist echt wichtig, auch für meinen Zeitplan, um alles andere zu planen und keine Ahnung.
Ja,
und
dann, komischerweise hat es trotzdem was Entlastendes, wenn dieser Termin dann ausfällt, weil ich denke, okay. Ich habe einfach 2 Stunden mehr.
Okay, ja, verstehe ich.
Und dann müssen wir es halt irgendwie anders hinkriegen. Ich kann wirklich, und es ist mir auch scheißegal, wenn Leute mich anlügen, wenn ich das merke, wenn sie notlügen oder wenn es ihnen zu peinlich ist oder wenn sie nur eine Nachricht schreiben, sorry, dies und jenes, meine Oma ist gerade aus dem 4. Stock gefallen und dann hat das Haus angefangen zu brennen.
Wer kennt es nicht?
Ja, wer kennt es nicht, passiert ständig, denke ich, total okay. Alles kein Problem. Okay, ich renne zum nächsten Termin. Also, ich glaube wirklich, dass ich da inzwischen sowas von kaltschnäuzig bin.
Ja, das ist gut.
Ist mir scheißegal.
Das ist gut, da
ich bin ehrlich zu Leuten.
Ja.
So, ich sag dann, sorry, mir hat's heute Morgen hat's mich einfach zerlegt nach dem Aufstehen. Es war zu viel. Ich kann heute Abend nicht.
Ja.
So. Und ich glaube, dass ich dieses Ticket diese Woche nochmal ziehen werde. Bin mir fast sicher jetzt schon, weil es so viel ist. Ich habe diese Woche jeden Abend Termine, teilweise 2. Einen am frühen Abend, einen am späteren Abend. Also heute Abend habe ich einen.
Aber viel privat oder?
Nee, alles, nein. Also heute Abend habe ich einen privaten Termin um 5, der aber ist ein Arzttermin.
Ja.
Und um 7 habe ich einen beruflichen Termin, nämlich Essen, Trinken und Karaoke singen. Und das ist beruflich.
Ja, okay.
Da ist alles gebucht und so. Also ich habe um 5 und um 19 Uhr.
Okay.
Morgen muss ich um 5:30 einen Vortrag halten. wo ich eigentlich danach noch mit den Leuten essen gehen soll. Mhm. Das muss ich dann aber absagen, weil eine Freundin von mir ihren Abschied feiert, weil die demnächst für ein halbes Jahr ins Ausland geht.
Okay.
So, ja. Mittwochabend habe ich nur so ein Zoom-Meeting, so ein Jour fix, der dauert aber auch 2 Stunden. Und Donnerstagabend habe ich auch einen großen Termin, der ungefähr 3 Stunden dauert, der beruflich ist. Und Freitagabend habe ich eine Lesung.
Okay. Ja,
und tagsüber habe ich auch immer noch, also entweder was am Vormittag oder über Mittag oder den Nachmittag. Und mein Sohn kommt auch irgendwann noch aus der Schule und braucht was zu essen. Das geht eigentlich nicht. Eigentlich geht es nicht. Eigentlich, und ich trage das dann so in meinen Kalender ein. Ich fange an, Termine einzutragen in so eine Blanko-Woche. Mhm. Und diese Termine, die jetzt da drin stehen, ich glaube, den ersten habe ich wahrscheinlich vor 2 Monaten eingetragen. So. Und dann trage ich noch einen ein. Und dann vielleicht noch einen. Und dann, ich habe ja die Regel, 2 Abendtermine die Woche. Mhm. Maximal 3. Ob beruflich oder privat.
Ja.
Weil ich habe ein Schulkind, ich muss um 6 aufstehen.
Ja, klar.
Und ich bin 51, ich muss um fucking 10 Uhr schlafen.
Natürlich.
Und dann, wenn ich um 10 schlafe, muss ich um 9:30 im Bett liegen und noch 10 Seiten lesen von irgendwas, was ich danach nicht mehr weiß. So, das heißt, 2 Abendtermine, 3 maximal. Private Abendtermine versuche ich dann auf 18 Uhr zu legen, damit ich um 9:30 im Bett bin. So, und dann gucke ich in diesen Kalender so 3-4 Wochen vor dieser Woche und habe da eben schon 3 Termine stehen. Denke, die Woche ist schon ganz schön voll. Und dann kommen in der Woche vorher so Anrufe. Okay, pass auf, ja, wie machen wir das? Scheiße, nee, du bist nächste Woche in München, da bist du nicht da. Okay, übernächste Woche bin ich dann weg. Naja, Wochenenden gehen bei mir, ist gerade sehr schwierig. Ja, okay, dann lass Montagabend machen.
Und dann naja.
Scheiße, das ist so. Ich weiß nicht, wie ich das in den Griff kriegen soll, außer einfach Nein zu sagen.
Ja.
Und deshalb habe ich das, glaube ich, gelernt.
Verstehe ich sehr gut. Ich habe auch eine Frage an dich noch. Und
ich habe noch so viele Fragen an dich. Ich habe so viele Termine im Kopf mit dir.
Das ist gut. Und zwar, wie oder wonach priorisierst du deine Termine? Gibt es Termine, wo du sagst, das sind mir die wichtigsten, die möchte ich auf gar keinen Fall absagen, die sind essentiell für meinen Beruf, für mein Schaffen, die haben immer Vorrang? Und gibt es welche, wo du schon weißt beim Eintragen, jo, wenn es zu voll wird, der fliegt? Und welche sind das dann?
Ich muss was sehr Unprofessionelles sagen.
Ja.
Vorrang haben immer meine privaten Termine.
Mhm. Finde ich überhaupt nicht unprofessionell. Ja.
Also,
weil dein berufliches.
Ich sehe meine Freundinnen und Freunde wirklich selten. Und wenn ich dann da stehen habe seit 4 Wochen, da treffe ich Anne.
Mhm.
Oder da treffe ich Alexander. Dann sage ich das nicht ab. So, weil das will ich nicht. Also das tut mir wirklich leid und das will ich auch nicht, weil das ist auch das, was mich gesund hält.
Mhm. Verstehe ich total.
Dass ich diese Menschen treffe. Dann Prio 2 haben, zu diesem Privaten gehört auch definitiv mein Sohn.
Mhm.
Klar. Also wenn der ruft, sage ich alles ab.
Mhm.
So, alles. Prio 2 hat dann Termine, mit denen ich Geld verdiene.
Mhm.
Also Lesungen, Veranstaltungen, wo ich auch weiß, dass da was hinten dran hängt. Das ist für die VeranstalterInnen auch furchtbar, wenn man 1 oder 2 Tage vorher absagt. Das mache ich wirklich nur, wenn ich Fieber habe oder die Stimme weg ist oder whatever. Also ich habe jetzt letzten Freitag was abgesagt. Da war ich aber nicht alleine, da ging es irgendwie um ein Treffen von 50 Leuten, aber Rocco war halt Covid-positiv.
Mhm.
Und ich hatte so leichte Halsschmerzen und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. So. Aber eine Lesung hätte ich vielleicht gar nicht abgesagt.
Mhm.
Ich habe eine Maske aufgesetzt und mich dann da vorne hingesetzt und es gemacht, weil ist halt Geld, ich muss ja Geld verdienen.
Du.
So, und dann Prio 3 sind wirklich so ich treffe mich mit Leuten, um mal eine Strategie zu besprechen oder Hintergrundgespräch für irgendwas. Jemand will ein Interview von mir oder können wir mal darüber reden oder so. Also die Sachen, die mir jetzt nicht privat nahestehen und mit denen ich kein Geld verdiene, sondern die so zum beruflichen Grundrauschen gehören. Das hat Prio 3. Also das ist eigentlich ganz unüberraschend, würde ich sagen.
Würde ich komplett unterschreiben. Ja. Ich habe es auch gerade diese Termine, wo wir als Band Konzerte spielen, die sind einfach sehr, sehr hoch in meiner Prio-Liste. Die sind
klar, weil da eben immer, wenn Leute dranhängen.
Genau, leider auch manchmal höher als private Sachen. Also wenn dann
ja, klar,
wenn
Lesung
ein guter
auch,
Geburtstag oder so von einem Kumpel und dann kommt spontan ein Konzert rein, dann muss ich eigentlich fast das Konzert spielen.
Naja,
also,
weil ja drei andere dranhängen. Genau. Ich könnte dann sagen, okay, ich verzichte auf die Kohle.
Ja.
Sorry, ich kann da nicht an dem Tag. Das mache ich dann schon. Aber bei mir hängt halt niemand dran.
Genau, verstehe ich. Aber das funktioniert bei mir nicht, weil wenn ich das machen würde, dann machen das meine anderen beiden Bandmitglieder auch.
Ja.
Und dann ist
dann
es...
Dann funktioniert
alles nichts mehr. Das heißt, also das ist schon was, wo ich auch ziemlich oft schon in den sauren Apfel beißen musste und echt schöne, mir wichtige private Sachen... Ja. Leider verpassen musste.
Ja, da bin ich flexibler, da habe ich echt mehr Beinfreiheit, weil wenn ich sage...
Das ist auch etwas...
Ja, also da kommt dann ein schönes Festival in, was weiß ich, Newcastle oder so, wo ich total gerne hin würde. Und da hat aber eine Freundin ein Konzert oder feiert ihren Geburtstag. Ja. Und dann sage ich, eigentlich ganz cool. Dann muss ich kurz, denke ich, ah, scheiße, ich wäre gern mal wieder nach Newcastle. Und dann sage ich aber, sorry, nee, da kann ich nicht. Die Anfrage muss ich leider ablehnen.
Ja, und das ist was, das belastet mich tatsächlich oft.
Mhm.
Also dieses, ich habe ganz oft, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu stark.
Du kannst nicht für dich
entscheiden, genau,
halt, ne?
Aber ich habe oft Angst vor Mails, die reinkommen, die mit irgendwelchen Bookings was zu tun haben. Weil ich schon weiß, diese Mail kommt und diese Mail ist immer auch als Frage formuliert. So, wollen wir das machen? Steht dann immer da drauf. So.
Mhm.
Und ich habe immer Angst, dann meinen Kalender aufzumachen.
Und zu sehen.
Und zu sehen, an dem Tag ist eigentlich irgendwas, was mir wichtig ist.
Was dir wichtig ist, ja.
Weil es gibt eigentlich kaum Sachen, die ich dann, weswegen ich sagen würde, ich kann das Konzert nicht spielen.
Das ist total bitter. Ich habe am Wochenende mit so einem jungen Koch geredet, der so am Anfang seiner Karriere ist und das wirklich gerne macht. Und der sagte, naja, aber es gibt ja auch kaum noch Leute, die den Job machen wollen. Weil immer, wenn andere frei haben, musst du arbeiten.
Ja,
du verpasst
klar.
alle Geburtstage, du verpasst, der ist erst 26, ne? Aber was ganz, du verpasst Hochzeiten,
ja,
du verpasst alles. Du kannst auch nicht in Urlaub fahren, wenn alle anderen in Urlaub fahren. So, das ist wirklich, das sind diese, alles, was mit Dingen zu tun hat, die Menschen die Freizeit schöner machen.
Mhm.
Und da gehören auch unsere
auf jeden Fall.
Berufe dazu, gehen von deiner eigenen Freizeit irgendwie weg.
Ja.
Weil das Termine sind.
Genau. Genau. Das ist ein großer Teil von meinem Berufsleben, die Angst vor neuen Bookings. Und gleichzeitig ist das auch immer eine Freude natürlich, ne? Also
ja,
ich
klar.
lese so, oh, da kommt eine Anfrage, toll.
Absolut.
Wir können in München da und da spielen.
Aber Ole, das hat wirklich damit zu tun, dass du, dass immer andere mit drin hängen.
Genau, ja, ja.
Und zwar nicht nur, wenn du kurzfristig krank wirst und die ganze Crew und alles, sondern wenn du sagst, nee, an diesem Termin in 2 Monaten kann ich nicht.
Mhm.
Das ist für mich super easy.
Ja, ja, klar.
Ich kann ja einfach sagen, nee, sorry, da kann ich nicht. Ja. Wenn die das wollen, dann müssen die
Mach ich nicht.
Ja, nee, da müssen wir einen Alternativtermin finden. Ist ja bei Lesungen jetzt auch nicht so wild. Ne? Kann man ja noch 4 Wochen später machen oder so. Da hängt halt nicht so viel dran. Und es hängt, glaube ich, auch nicht so viel Geld dran. Also es ist, und da muss ich sagen, habe ich wirklich gelernt beim Blick in den Taschenkalender. Und ich möchte, dass wir gleich nochmal über Kalender
reden. Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Beim Blick in den Taschenkalender Nein zu sagen. Und es passiert mir eigentlich nur noch selten, dass es solche Wochen gibt wie jetzt diese Woche. Mhm. Es passiert mir selten. Und nächste Woche ist auch ein bisschen knackig. Aber ab übernächster Woche wird das da weiß bleiben. Ich schwöre.
Mhm.
Wirklich. Ich schwöre. Nur private Termine.
Aber kannst du dir nicht in deinen Kalender auch Arbeiten reinschreiben?
Ja,
also im
ja.
Sinne von Schreibzeit?
Ja, blocken? Das steht. Aber also bei mir ist es jetzt so knackig, weil ich diese 2 Wochen Schreibzeit mir geklaut habe.
Okay, ja, gut.
So, die auch in den, ne, lang, in den Ferien und so. Die habe ich mir geklaut. Und ich muss dann einfach ab Mitte September, also ich muss Ende Mai den nächsten Roman abgeben. Da muss Schreibzeit stehen jetzt.
Ist denn das eine schöne Zeit gewesen auch, diese 2 Wochen Schreibzeit?
Ohne Termine?
Ja.
Total geil.
Ist das?
Ich habe genau 2 Menschen gesehen, in dieser Zeit. Und zwar wirklich auch nur so, ja, lass mal am Rhein spazieren gehen. Mhm. Das war super geil ohne Termine. Und ich
war das super geil fürs Arbeiten?
Ja.
Ja. Klar. Oder war das auch super geil? Hattest du auch einfach eine gute Zeit?
Hatte eine super Zeit. Es hat mich total verlangsamt. Mhm. Und deshalb habe ich jetzt auch so Probleme, weil ich mein Tempo erstmal wieder hochschrauben muss, mit dem ich überhaupt in der Lage bin, all diese Termine zu bewältigen, weil ich gemerkt habe, ich war noch nie 2 Wochen zum Schreiben weg. Mhm. Maximal 5-6 Tage. Das war das erste Mal, weil mein Kind jetzt so groß ist, dass ich mir das erlauben kann, dass ich mich 2 Wochen rausgeballert habe. Und ich höre so oft von echt Kolleginnen und Kollegen, die so 2-3 Monate irgendwo hinfahren und sich rausballern. Und ich denke immer, wow, wie muss das sein? Wie könnt ihr danach überhaupt noch an einen Flughafen und vielleicht ein Flugzeug zurücknehmen oder eine Bahn, wenn es in Deutschland, wie schafft ihr das? Weil ich war kaum noch in der Lage, zurückzukommen. Es hat mich so verlangsamt. Und ich habe zum Beispiel auch E-Mails nicht mehr beantwortet, plötzlich.
Willkommen in meiner Welt, Simon.
Ja, und das Tolle ist aber, dann kommen auch gar nicht mehr so viele.
Ja, das ist so.
Fand ich auch ganz geil. Ich dachte, ah, geil.
729 unbeantwortete Mails habe ich gerade in meinem Postfach.
Das finde ich super. Du hast die doch irgendwann mal gelöscht, als sie so über 3000 waren.
Als sie über 3000 waren, habe ich irgendwann mal einen Cut gemacht. Die sind jetzt wieder so ein bisschen, sind auch nicht alles wichtige oder sind die allerwenigsten davon.
Man kann mich
wichtig,
ja im Zweifel auch anrufen.
Genau, das
der Hessische
schon mal
Rundfunk schickt
immer
Briefe, wenn ich auf was per Mail nicht reagiere.
Super.
Dann schicken die Briefe.
Ja, liebe ich.
Wir haben ihnen doch per Mail das und das geschickt. Das finde ich super. Ja,
das ist
wir
total schicken gut.
Die Briefe. Das finde ich sehr gut. Aber warum nutzt du digitale Kalender und ich Taschenkalender?
Ja, aus einem sehr praktischen Grund. Und zwar, weil das für mich ganz, ganz wichtig ist, dass alle Leute, mit denen ich eng zusammenarbeite oder die ein enger Teil meiner Familie sind, auch auf meinen Terminkalender zugreifen können.
Ah, geteilter Kalender.
Genau. Ich habe einen ganz großen geteilten Kalender, wo alle mit drin sind, also auch meine Familie oder also ein kleiner Teil meiner Familie und alle, mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist total wichtig. Und ich könnte das, also es wäre mir viel zu anstrengend, das alles umzutragen in dann noch mal einen privaten Kalender. Das macht auch für mich keinen Sinn. Und da ist wirklich alles drin. Also da stehen dann auch so Sachen drin, wie Zahnarzt, Zahnreinigung, ich muss ein Hemd aus der Reinigung holen, das steht da drin und das ist dann aber nur sichtbar für zum Beispiel meine Familie oder da sind die Tage drin, die geblockt sind für Konzerte, die sind dann für alle sichtbar oder Termine und also das ist ganz, ganz wichtig für mich, weil ansonsten wird das auch alles nicht funktionieren.
Das ist der Benefit dieser digitalen Kalender.
Genau.
Absolut.
Genau und da steht dann auch wirklich alles genau drin, also da steht drin, wann ich zur Kita muss, wann ich, ob ich ein Playdate habe.
Ja, klar.
So, alles steht
Kaffee
da drin.
Kaffee und Kakao.
Genau, alles steht da drin. Und ohne diesen Kalender wird das alles überhaupt nicht funktionieren. Gar nicht.
Ja, klar, bei dir hängen da ja tatsächlich so viele Leute dran. Ich habe es eine Zeit lang gemacht mit dem digitalen Kalender und habe dann festgestellt, mag ich wirklich gerne diese, ich habe ihn jetzt nicht dabei, um dir zu zeigen, ich mag diese Taschenkalender so gerne. Ich habe immer, also dieses Jahr ist er so grün-blau und ist Jules Verne gewidmet und da ist dann so ein Seeungeheuer hinten drauf. Also ich mag auch, wie die sich anfühlen. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma das ist, aber ich habe immer die gleichen.
Du bist aber auch eine Schriftstellerin, natürlich brauchst du so einen.
Ich finde, ich muss so einen
haben.
Und ich mag es auch, ich heb die auch auf. Ich habe Kalender von den letzten
15 Jahren. So Rotweinflecken noch irgendwo.
Nee, aber die liegen einfach in meinem Bücherregal und verbleicht. Die sind so verblichen. Je älter die werden, desto verblichener sind sie. Und sie haben ein bisschen eine Tagebuchfunktion natürlich auch. Also offiziell nur, wenn meine Steuerberaterin sagt, wo warst du da im letzten Jahr? Aber ich schaue auch echt gern mal rein. Es hat ein bisschen was. Ach, guck mal, da war ich da. War das schön, mache ich ganz selten. Gibt's aber. Und ich muss sagen, der digitale Kalender hat für mich einen großen Nachteil. Ich brauche immer so ein bisschen harte Reize, weil ich so reizoffen bin und mich deshalb immer abschotte. Ja?
Ja.
Deshalb brauche ich so bumm, hier, vor die Nase, da, hier, das ist das. Und im digitalen Kalender sehen die Termine so klein aus.
Ah.
Sie sehen bewältigbar aus. Es ist nur ein getippter Eintrag. In meinem Taschenkalender.
Dann malst du so ein kleines Monster
daneben. Ich mache verschiedene Größen.
Ja, okay.
Also ich habe verschiedene Schriftgrößen. Also sowas wie Reinigung. Mhm. Ist klein natürlich, aber Podcast mit Ole. Bumm. ist groß. Oder, also ich habe echt, ich habe intuitiv verschiedene Größen für die Wichtigkeit. Und ich sehe dadurch eben auch, wie sehr sich der Kalender füllt. Ich sehe dadurch, wie sehr er sich füllt. Und das hilft mir beim Nein-Sagen. Und seit ich wieder Taschenkalender benutze, bin ich die Königin des Nein-Sagens.
Ach, interessant. Geworden. Das hat damit was
das
zu tun.
Das hat damit zu tun, weil ich schlage das auf. Wirklich, ich habe das vollkommen weg. Ich habe meine Termine für nächste Woche. Jetzt weiß ich, das ist auch ein bisschen voll. Aber üblicherweise schaue ich da wirklich auch erst Samstag, Sonntag rein. Was ist nächste Woche? Und wenn mich jemand fragt, kannst du am so und so viel, dann muss ich sagen, Entschuldigung, wenn ich wieder zu Hause bin,
gucke ich in meinen Kalender.
Gucke ich meinen Kalender und dann telefonieren wir bitte.
Okay.
Dann legen wir mal die Kalender übereinander, so nenne ich das immer. Und wenn ich den dann aufschlag und in 3 Wochen sind schon 3 Abendtermine, dann habe ich das so auf einen Blick. Das ist für mich so, bing, das leuchtet. Da gibt es auch verschiedene Farben und so. Weißt du,
interessant, mal,
Dann kann ich sofort sagen, sorry, die Woche, nein.
Okay.
So.
Gut.
Und dann ist der Ball auch wieder bei dem anderen oder bei der anderen. Da müssen die Vorschläge machen.
Sehr gut, ja.
Das finde ich ganz gut, dass ich auch nicht immer die Verantwortung dafür trage, dass die Termine gelingen.
Sehr gut. Ja. Ich habe bei meinen Terminen Ausrufezeichen dahinter.
Hast du verschiedene Mengen? Also genau. 1, 2, 3 bis 5.
Genau.
Ja, bei mir gibt es 1, 2, 3 und 5. Nee, 4 gibt es nicht.
Nee, 5 gibt es auch nicht bei mir. Es gibt nur 1, 2, 3. Und ich habe das dann so in meinem digitalen Kalender eingestellt, dass das dann auch auf meinem Bildschirm aufploppt. Also es ist nicht so, dass ich aktiv in meine Kalender-App drücken muss und dann mir den ganzen Kalender anschauen muss, um zu sehen, was passiert.
Du wirst erinnert.
Sondern ich werde erinnert auch immer.
Du weißt, dass das dumm macht, ne?
Ja, ich merke das. Jeden Tag.
Ich dachte, ich sag's dir mal, Ole. Ich merke es natürlich auch. Aber ich dachte,
vielen Dank für die Erinnerung.
Ja. Hast du alles in der iCloud dann? Weil ich hätte dann wirklich auch so ein bisschen Angst.
Dass ich mein Telefon verliere?
Ja, dann ist der Terminkalender weg. Nee, ich meine, gut, ich kann auch den Kalender verlieren.
Da bin ich absolut Hans Kuck in die Luft. Also wenn dann irgendwann das weg ist, dann ist das weg. Dann werden sich die Leute schon bei mir melden.
Siehst du Backups?
Nee.
Von deinem Rechner? Ach Gott.
Nee, ich bin da ganz, Ole. Ich zahle auch nicht diesen 1 Euro, den man zahlen muss.
Ole.
Damit diese ganzen Fotos und so. Ich denke, ich habe immer das Gefühl, wenn die Sachen weg sind, dann sind sie weg.
Ja, das ist cool. Loslassen können hat auch. Weißt du was? Termine verwalten, / jonglieren, absagen, hat auch ganz viel mit Loslassen können zu tun.
Ja.
Das muss man lernen.
Genau.
Let it go.
Und ich habe das als sehr befreiend empfunden. Mir ist es nämlich schon mal zweimal passiert, dass dann so ein Telefon kaputt gegangen ist oder verschwunden ist.
Halt so.
Und dann waren die Sachen weg. So. Und dann, ich habe immer so als Negativbeispiel so einen Kumpel von mir, der hat sich jedes Jahr immer die ganzen WhatsApp-Nachrichten, die er mit wichtigen Kontakten, nenne ich das jetzt mal,
Flirts.
Zum Beispiel oder irgendwelche anderen Sachen, dass ich alle immer gesichert und
fucking
hat auf irgendeiner Festplatte die gesammelten Gespräche von Jahren von irgendwelchen Menschen, die ihm wichtig sind.
That's maniac.
Und ich habe immer das Gefühl, also ich schreie dann immer innerlich.
Ja,
und
guckst
so,
du da nochmal rein? Warum?
Wieso? Das hat doch, also du kannst es nicht konservieren, also.
Und die wichtigen Dinge will ich auch echt im Herzen tragen. Das ist ja Teil meiner Biografie und was ich nicht im Herzen trage.
Das hat auch keine Wichtigkeit.
Das
denke ich nämlich auch oft
so. Das ist dann nicht so wichtig. Ja. Und man schaut sich's doch nie wieder an.
Nee, genau, das denke ich nämlich auch. Deswegen, damit gehe ich so ein bisschen
locker um. Okay.
Allerdings, als du gerade erzählt hast, dass du deine ganzen Terminkalender, Bücher bei dir im Schrank stehen hast und die dann so langsam verbleichen und du dann manchmal so da mit deinen Fingern nochmal durchgehen
durch
kannst.
Durch den Staub.
Genau. Das macht schon was mit mir. Also da denke ich auch, das finde ich schon toll. Auch ich würde mir das dann so vorstellen, wenn ich die Disziplin hätte, sowas zu führen, dass ich dann auch in meinen Kalendern manchmal so kleine kreative Sachen aufschreibe.
Manchmal
weißt du,
sind
so Textzeilen
nur Buchstaben von Vornamen drin mit Punkt.
Ja, genau.
Und dann weiß ich nicht mehr, wer waren das?
Weil
das finde ich dann ganz toll.
Ja, genau. Und das muss ich gestehen, finde ich sehr. Das hat einfach überhaupt keinen Charme, ne? Wenn ich so Sachen in mein Handy tippe.
Aber es machen ja alle. Ich bin ja damit echt irgendwie idiotisch. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe dann so wirklich Bilder von meinem Sohn, die ich mir mal ausgedruckt habe aus allen Alters. Ja. Also, da habe ich dann immer in diesen Kalendern, sind immer, liegen immer so ein, zwei ja, Bilder von meinem Sohn, die dann rausfallen, wenn ich ihn aufmache, die immer rausfallen, wenn ich ihn aufmache.
Mhm. Das ist schön.
Ja, es ist schön.
Und ich denke nämlich manchmal, dass die Sätze, die du wirklich aufschreibst, mehr Gewicht haben als die, die du in dein Telefon tippst.
Das weiß man aber. Wenn man was mit der Hand geschrieben hat, ja, ist es im Speicher. Genau. Ganz anders, als wenn du es
digital. Ja, aber ich meine auch wirklich von der künstlerischen Qualität. Habe ich oft das Gefühl, ah, weil
gut,
das,
mein Kalender hat keine künstlerische Qualität, nee, Ole.
Okay. No. Weil ich habe jetzt gerade, deswegen habe ich, du hast mich gerade am Telefon rumdaddeln sehen, weil ich jetzt gerade gestern, es passiert total oft, dass ich kurz vorm Einschlafen noch einen Gedanken habe und dann schreibe ich die schnell ins Telefon und mache dann wieder zu und schlaf ein.
Ich habe kein Notizbuch und keinen Stift neben meinem Bett.
Okay,
liegen.
Gut.
Wollte ich dir nur sagen.
Nee, das ist gut.
Müssen wir weiter zum nächsten Termin eigentlich?
Ich glaube ja. Ich guck mal kurz in meinen. Ich habe zwei Ausrufezeichen. Da steht, dass wir nochmal Podcast machen.
Erstmal müssen wir weiter in den nächsten Termin.
Erstmal müssen wir weiter in den nächsten Termin.
Okay, bitte behaltet eure Termine im Blick. Wenn ihr Termine mit uns habt, dann sagt die am besten einfach ab. Wir freuen uns.
Ja, riesig.
Riesig. Und ja, haltet eure Kalender beisammen. Ey.
Ja, und macht euch nicht so viele Sorgen um geplatzte Termine.
Auch, echt okay. Auch nicht um uns. Nein, um uns gleich nicht. Gar nicht.
Nee, nee, wirklich nicht.
Okay. Also, ciao.
Ja. Tschüss, bis bald, Simone. Das war schön mit dir.
Ich fand ich auch. Bis zum nächsten Termin. Ja.
Vielleicht.
Maybe. Vielleicht sage ich auch ab.
Vielleicht sage ich ab.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und der Heuradio.